Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Wir haben uns in den letzten Wochen darüber unterhalten, wie können wir Jesus nachfolgen in so einer Welt, die so sehr mit Selfies beschäftigt ist wie jetzt gerade. Und wir haben in der ersten Woche darüber geredet, was es bedeutet, authentisch zu leben, weil wir heute alles filtern und alles irgendwie editieren, um es besser darzustellen. Und wir haben geguckt, hey, wie können wir heute authentisch leben? In der zweiten Woche haben wir uns darüber unterhalten, wie beeinflussen soziale Medien unser Miteinander? Und wir haben es Hashtag Clicking is not loving genannt, weil wir gemerkt haben, dass soziale Medien dazu führen, dass wir weniger aufeinander achten und weniger Empathie haben füreinander, was Studien bewiesen haben. Heute, Woche 3, wollen wir uns über das Thema Zufriedenheit unterhalten. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag Zufriedenheit. Zufrieden, okay. Nur checken, dass er noch nicht schläft. Wie viel ist genug? Und wie können wir ein Leben leben, wo wir sagen, ich bin zufrieden? Ich glaube, dass das eine echte Herausforderung ist, weil wir in einer Zeit leben, wo wir, glaube ich, noch nie so viel hatten. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo wir noch nie so viel mehr wollten. Und ich glaube, dass das eine Spannung ist. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam einfach anschauen, wie es aussehen könnte, ein Leben zu leben, wo du in deinem tiefsten Herzen sagst, ich bin zufrieden. Und dann möchte ich Gott einladen, dass er kommt und uns einfach freisetzt, auch in solchen Bereichen, wo wir vielleicht unzufrieden sind und wo wir Sachen aufgebaut haben in uns, die das vielleicht verhindern. Weil ich glaube, dass wir heute eine echte Herausforderung haben, wenn es darum geht, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, heute ist das so ein bisschen so, wir vergleichen unser hinter den Kulissen mit dem Bühnenbild der anderen. Weil wir wissen, wie es in unserem Leben wirklich aussieht und was für Herausforderungen wir haben. Und wir sehen das Bühnenbild der anderen gefiltert und editiert und vergleichen das. Und das macht gar keinen Sinn. Und es lässt dich immer in so einem Ort, wo du denkst, boah, hat der coole Schuhe und ich nicht. Oder ist das ein leckerer Kaffee und ich habe den. Oder hat der ein tolles Haus, oder hat der ein tolles Auto. Und irgendwie löst das so ein bisschen Unzufriedenheit aus unserem Herzen. Paulus ist jemand, der gelernt hat, zufrieden zu sein in ganz vielen verschiedenen Lebensumständen. Und ich möchte heute gemeinsam mit euch schauen, wie kann es aussehen, ein Leben zu leben, wo du sagst, ich bin zufrieden. Zwei Universitäten haben vor 2 Jahren die Auswirkungen von Facebook auf Studenten getestet und haben den Studenten gesagt, sie sollen 30 Minuten lang auf Facebook surfen. Und danach wurde ein Fragebogen erstellt, der das ausgewertet hat, was dabei rausgekommen ist. Und die Studenten haben gesurft für 30 Minuten und haben danach einen Fragebogen ausgefüllt. Und ein Drittel der Studenten haben gesagt, sie fühlen sich deutlich schlechter als zuvor, bevor sie den Test gestartet haben. Und die Hauptemotion, die dieser Test oder diese 2 Tests in diesen 2 Universitäten, diese Hauptemotion, die darüber kam nach 30 Minuten auf Facebook, ratet mal, was das war. Neid. Wahnsinn, oder? Von ganz vielen Emotionen, ne, wo man ankreuzen konnte und Fragen gestellt wurden, war Neid das Höchste, was bei rausgekommen ist nach 30 Minuten. Und ich glaube, ich bin selber ein Freund von sozialen Medien, ich nutze sie viel, ich bin nicht dagegen, aber ich glaube, dass sie einen vielleicht ungewollten Nebeneffekt haben, über den nicht oft geredet wird, aber der ganz stark heute unser Leben beeinflusst. Und deswegen möchte ich gerne einfach mir diese Zeit nehmen, auch in dieser Predigtserie zu gucken, hey, wie können wir ein Leben leben in dieser Selfie-orientierten Welt? Weil ich glaube, dass eine unserer größten Nöte ist, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Und heute gucken wir uns an, wie das geht, okay? Also, wir sind in Philipper Kapitel 4, die Verse 10 bis 13. Paulus ist im Gefängnis hier, er ist angekettet und schreibt einen Brief an die Gemeinde, die er gegründet hat. Und Paulus war ein Mann, der lernen musste, glaube ich, in seinem Leben zufrieden zu sein. Und er schreibt hier, ihr könnt mehr gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf. Hier steht in Philipper Kapitel 4, Vers 10. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebt und dass es zu uns sprechen möchte. Und ich bete, Jesus, dass du uns heute Morgen veränderst. Dass wir anders rausgehen, als wir reingekommen sind. Ich bete, dass du uns hilfst zu verstehen, was es heißt, ein zufriedenes Leben zu führen. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, unsere Lebensumstände, unsere familiären Situationen, das, was gerade vielleicht herausfordernd ist. Und ich bete, Jesus, dass du kommst und uns ermutigst, dass du kommst und in unser Leben hineinsprichst. Und Jesus, wir beten einfach für ein Comeback nächstes Jahr, dass wir endlich wieder in der ersten Bundesliga spielen. Und alle sagen, Amen, Amen, come on. Das ist nur eine Ehrenrunde. Lass den Kopf nicht hängen. Es geht weiter. Jesus ist super darin, aus wenig viel zu machen. Okay? Aus 2-1. Aus der zweiten Liga, 1. Liga. Das schafft er. Ich habe letztens von einer Story gehört, wo zwei Mütter sich gestritten haben online. Die eine Mutter hatte zwei Kinder und war zu Hause, weil ihr Mann arbeiten gegangen ist. Sie konnte zu Hause bleiben. Die andere Mutter hatte auch zwei Kinder, aber sie musste direkt wieder arbeiten gehen und hat relativ schnell nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten. Und die beiden haben sich so ein bisschen gestritten, haben gesagt, hey, du malst immer so tolle Bilder und postest immer auf Facebook, wie ihr neue Knetaktionen macht und neue Bastelaktionen. Und ich finde das so Hammer, dass du so viel Zeit mit deinen Kindern verbringst und ständig sehe ich so tolle Bilder. Ich komme zu gar nichts und ich hetze von der Arbeit und ich schaffe gefühlt gar nichts mehr. Und die andere Mutter sagt, ja, und du bist in der wirklichen Welt und du machst einen Unterschied. Ich habe vor 8 Jahren das letzte Mal einen Erwachsenen gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe meine Haare nur im Pferdeschwanz. Ich komme zu gar nichts mehr. Und die haben so ein bisschen sich hin und her gestritten, haben sich ein bisschen verglichen. Der eine wollte das und die andere wollte das. Und wir leben so ein bisschen in so einer Welt, wo wir uns ständig vergleichen mit anderen Menschen. Ein gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, wenn sich Leute vergleichen, die Kinder haben und die keine Kinder haben. Wenn du keine Kinder hast und du im Auto fährst und du siehst ein neues Restaurant, sagst du zu deinem Partner, wow, guck mal, da hat ein neues Restaurant aufgemacht. Da gehen wir morgen mal hin. Wenn du Kinder hast und im Auto fährst und du siehst ein neues Restaurant, drehst du dich zu deinem Partner und sagst, hey, guck mal, da ist ein neues Restaurant. Da werden wir nie hingehen. Oder Dinge, wo du dachtest, die sind gar keine Dinge, mit Kindern plötzlich werden zu Riesendingen. Zum Beispiel das Haus verlassen. Ich habe nie in meinem Leben darüber nachgedacht, was es bedeutet, das Haus zu verlassen. Wenn du keine Kinder hast und dich vielleicht vergleichst mit Kindern, mit Eltern, die Kinder haben, das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn du keine Kinder hast, dann sagst du, Schatz, hast du den Schlüssel? Habe ich. Alles klar, dann gehen wir. Okay. Tür zu und los. Wisst ihr, wie wir das Haus verlassen? Maxim, Levi, wo seid ihr? Ja, jetzt komm, zieh mal die Schuhe an. Wo sind die Schuhe denn? Wo hast du die das letzte Mal gesehen? Ja, meinen Füßen. Ja, da sind die aber jetzt nicht. Wo sind die denn? Wo ist denn deine Jacke schon wieder? Hol mal die Jacke raus. Reißverschluss zumachen. Ihr, die keine Kinder zu Hause habt, hör mal, das ist Hammer, ne? Ihr seid in Freiheit. Boah, was ein Leben. Gleitet so den Reißverschluss ab. Boah, ist das cool. Bei mir ist das so, warum geht der nicht zu? Warum geht der nicht zu? Ich krieg den nicht zu. Warum hängt der schon wieder? Ne? Zack, zack. Du stresst dich total. Das ist nur Reißverschluss. Kennt das irgendjemand? Zwei Leute, come on, help me Jesus. Und wir vergleichen uns und denken, boah, es gab eine Zeit, da konnte ich einfach mal Reißverschluss zumachen, das war gar kein Thema. Und jetzt stehe ich da im Flur und bin total gestresst, weil ich mit zwei Kindern raus will, wir kommen zu spät und dann muss noch einer kurz auf Toilette und dann passiert das noch und denkst du, damals, ne, damals, ohne Kinder. Und man fängt an zu vergleichen und denkt so, boah, krass, ey. Und dann denken andere, aber Kinder sind auch schön und ne, das ist eine tolle Zeit und irgendwie sind wir immer so in dieser Spannung, unzufrieden zu sein. Den ersten Gedanken, den ich euch heute gerne mitgeben möchte, ist dieser. Zufriedenheit ist eine Entscheidung und nicht etwas, womit du geboren bist. Ich glaube, dass Zufriedenheit eine Entscheidung ist, die du treffen kannst, jeden Tag. Und es ist nichts, was natürlich kommt und wo du sagst, hey, ich bin einfach zufrieden, weil ich heute Morgen aufgewacht bin. Ich glaube, es ist eine Entscheidung in deinem Herzen. Paulus war ein Mann, der einen echten Unterschied machen wollte in seinem Leben, in seiner Gemeinde, in dem Ort, wo er war. Er hat immer wieder den Status quo angezweifelt und gesagt, nee, so ist das nicht, du musst besser werden. Und hat immer wieder gepusht und wurde echt krass auch verfolgt und hat viel erlebt. Aber er hat gelernt, in diesem Ganzen, was er in seinem Leben erlebt hat, zufrieden zu sein. Egal in welchem Unterschied, in welcher Lebenssituation. Und ich glaube, eine der größten Skills, die du in deinem Leben lernen kannst, ist nicht die Anhäufung von Dingen oder Sachen, sondern ist deine Fähigkeit, zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist einer der größten Skills, die du lernen kannst in deinem Leben als Nachfolger von Jesus. Und Paulus zeigt uns hier, wie das geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte lernen, zufriedener zu sein mit dem, was ich habe. Und Paulus hat diese Kirche gegründet und jetzt war er im Gefängnis. Und er war von den Umständen her nicht in der besten Situation jetzt, um einen Brief zu schreiben und seine Freude auszudrücken. Er war im Gefängnis. Aber Paulus hat dieses Skill gelernt, dass egal, wo er sich gerade befindet, physisch, er emotional sich nicht davon beeinflussen lässt. Und ich glaube, was Paulus uns zeigen möchte in diesen Versen, ist, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. Frei zu sein von dem Druck, dich beweisen zu müssen. Frei zu sein von dem Druck, irgendwie performen zu müssen, damit du Anerkennung bekommst, damit Leute denken, wow, Hammertyp und sehr beeindruckend, was er so macht. Ich glaube, er möchte uns zeigen, was es wirklich bedeutet, frei zu sein. Ein Leben in Freiheit zu leben. Und ich finde es spannend, wie Paulus das macht, weil er ist gerade in Ketten. Und ich finde es irgendwie fast ironisch, dass Gott jemanden benutzt, der in Ketten ist, um uns über Freiheit zu lehren, oder? Was mir schon zeigt, dass es mehr ist als nur Umstände oder Lebenssituationen. Und Gott benutzt nämlich dich manchmal genau im Gegenteil zu dem, was du gerade erlebst oder fühlst, um eine theologische Wahrheit vielleicht dir zu zeigen. Paulus in Ketten ist freier als viele Menschen vielleicht, die hier heute sitzen. Wow. Und wie kann das aussehen? Ein Leben zu leben, wo du frei bist. Frei von Umständen, frei von Gefühlen vielleicht, die dich ständig dazu zwingen, dich zu vergleichen zu müssen. Und ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir lernen, einfach frei zu sein. Und dieser ganze Philipperbrief ist geprägt von Freiheit. In Kapitel 1 redet Paulus über die Freiheit von Angst, dass er sagt, hey, ob ich sterbe oder lebe, ist mir egal, weil ich bin für Jesus und er ist das Zentrum in meinem Leben. Alles, was ich brauche, alles, was ich habe, ist in Jesus. Deswegen ist es mir egal, ob ich jetzt noch lebe oder ob ich morgen sterbe, ich bin bei Jesus. In Kapitel 2 redet er von der Freiheit von seinem eigenen Fleisch, von seinem eigenen Gefühlen, die vielleicht seinen Tag bestimmen. Dass er sagt, ich muss mich nicht beweisen, ich bin frei. In Kapitel 3 redet er über Freiheit von Stolz. Und jetzt in Kapitel 4, das ist so ein bisschen wie so eine PS-Passage. Er hat vieles schon gesagt, was er sagen wollte. Und dann kommt so PS und was ich euch noch sagen wollte. Oder übrigens, ist spannend, ne? PS, was man da so reinpackt immer. Und ich möchte heute, in der Zeit, die wir noch zusammen haben, euch 10 Gebote der Zufriedenheit geben. Ich habe mir 10 Gebote aufgeschrieben, wo ich dachte, das sind Aussagen, die wir für unser Leben nehmen können aus diesem Text heraus, die uns helfen, ein Leben zu leben, das zufrieden ist. Und ob du dir die auf Steintafeln aufschreibst oder auf Papier oder auf deinem iPad, ist eigentlich egal. Aber wichtig ist, dass wir vergessen, dass Gott möchte, dass wir frei sind. Gott möchte, dass du ein Leben in Freiheit lebst. Und ich glaube, dass heute Morgen für manche von euch ein Morgen ist, wo du in deinem Leben Freiheit erleben kannst. Und deswegen starten wir, okay? Seid ihr bereit? Erstes Gebot. Du sollst daran denken, dich zu freuen. Du sollst daran denken, dich zu freuen. Vers 10. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ein paar Verse vorher sagt Paulus diesen berühmten Satz. Freut euch alle Zeit. Ich sage es nochmal. Freut euch. Warum sagt er das zweimal? Ich glaube, er sagt es zweimal, weil wir so vergesslich sind. Wir vergessen manchmal, uns zu freuen, um uns an das zu erinnern, was Gott alles schon Gutes in unserem Leben getan hat. Wir vergessen es. Und es ist so wichtig, dass du verstehst, wenn du echte Zufriedenheit erleben möchtest in deinem Leben, dass du lernen musst, dich zu freuen. Wisst ihr, wir denken manchmal an so viel unwichtige Dinge und vergessen manchmal das Wichtige. Du hast heute Morgen dran gedacht, dir die Zähne zu putzen, aber hast vielleicht dein Lob oder deine Freude zu Hause gelassen. Und die Dinge, die wirklich einen Unterschied machen, sind manchmal die Dinge, die wir irgendwie zurücklassen. Und ich glaube, dass echte Reife oder echte Zufriedenheit dann kommt, wenn dich nicht jeder mehr daran erinnern muss, dich zu freuen. Sondern du kommst hier rein und du hast selber schon in dir diese Freude aufgebaut, weil du gelernt hast, was es heißt, ein Leben zu führen, wo Freude einfach Teil davon ist. Und ich meine, das ist eine Aufgabe unseres Worship-Teams, euch daran zu erinnern, dass wir Gott loben und dass wir uns freuen dürfen, unseren großen Gott und was er schon alles getan hat für uns und wie herrlich und heilig und groß und hammermäßig er ist. Und das ist die Aufgabe. Aber wie hammer wäre es, wenn du schon mit dieser Freude in Gottesdienst kommst und sagst, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, Gott zu loben. Weil du gelernt hast, einfach dieses Prinzip in deinem Leben schon einzubauen. Ich wünsche mir echt, dass ich so dahin komme. Ich glaube, wenn du so oft am Abend ankommst und so auf deinen Tag zurückblickst, was du so erlebt hast, was du gemacht hast oder vielleicht auch am Ende des Jahres und du reflektierst so über das letzte Jahr und was so passiert ist, die Dinge und die Momente, dann gibt es einige Sachen, die du gern vielleicht rausschneiden würdest und sagst, ja, das will ich lieber vergessen. Und manche Dinge, die du vielleicht in Slow Motion zeigen möchtest, weil die so toll waren. Und ich glaube, dass wir die Fähigkeit von Gott haben, selber zu entscheiden, was kommt in diesen Film rein und was kommt nicht in diesen Film rein. In der Filmszene sagt man Final Cut oder so dazu, ne? Also was macht's hinterher aufs Bild, aufs große Bild und was fällt raus? Und ich glaube, wenn wir lernen, Momente mit reinzunehmen, wo wir uns freuen, dann entsteht ein Bild oder ein Film hinterher, der geprägt ist von Momenten, wo wir uns daran erinnern, was Gott alles Gutes in unserem Leben getan hat. Und das ist eine Hammer-Skill, die ich dir empfehlen möchte, einfach zu einzubauen in dein Leben, dass du dich daran erinnerst, dich zu freuen. Gott hat uns so viel geschenkt. Wir sind so reich beschenkt. Uns geht es so gut. Und wir haben so viel, wofür wir Gott dankbar sein können. Und ich möchte dich ermutigen, einfach in jeder Lebenssituation Gott zu loben und einfach an seine Großzügigkeit, an seine Freude zu denken. Und Paulus war der Hammer, weil er schreibt hier, ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Zeit oder keine Gelegenheit, mir zu helfen. Das heißt, er saß im Gefängnis und hat erwartet, dass jemand ihm hilft in dieser Lebenssituation. Und er sagt ihr, eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Und ich finde, dass wenn du in einer Lebenssituation bist, du kannst diese Zeit in zwei Arten interpretieren. Du kannst entweder sagen, die hatten keine Zeit, weil sie sich nicht gekümmert haben. Die haben sich nicht für mich interessiert. Ich war weg, ich bin weggesperrt worden. Keiner liked meine Fotos oder kommentiert so wie früher. Irgendwas hat sich verändert. Die Leute mögen mich nicht mehr. Ich habe nicht die Bestätigung bekommen, die ich wollte. Und er hat es quasi den Leuten übel genommen. Aber Paulus sagt hier, ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Das heißt, er hat sich entschieden, das nicht zu denken, sondern er wollte das Positive in den Leuten sehen. Und das ist mein zweiter Punkt. Du sollst keine Bitterkeit haben. Weil ich glaube, eins der schlimmsten Sachen, die uns Freude und Zufriedenheit raubt, ist Bitterkeit oder Groll oder negatives Denken gegenüber anderen Menschen. Und das ist eine echte Gefahr, glaube ich, für Zufriedenheit. Paulus hätte auch sagen können, hey, ihr habt euch nicht genug angestrengt. Hättet ihr mal ein bisschen mehr reingehauen, dann hättet ihr auch früher schon zu mir Dinge gebracht. Aber er hat sich entschieden, das nicht zu sagen, sondern er hat zu sagen, hey, ihr wart besorgt, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Ihr wolltet, aber ihr konntet nicht. Und ich glaube, dass du frei wählen kannst in deinem Leben, ob du in Zufriedenheit lebst und sagst, hey, die haben es probiert, aber es hat nicht geklappt. Okay, ist fein. Oder ob du in Bitterkeit lebst und erlaubst, diese Gefühle in dir wachsen zu lassen. Und ich glaube, dass das dir etwas nimmt, was nicht unbedingt Gott möchte in deinem Leben. Er möchte, dass wir frei sind davon. Weil Bitterkeit ist ein dunkler Ort. Paulus saß in vielen Gefängnissen, Rom, Caesarea und in anderen Orten, aber er saß nie in dem Gefängnis der Bitterkeit. Das ist ein echt dunkler Ort. Da gibt es keine Fenster, nur Balken, schlechte Luft. Und viele, viele Menschen sind gefangen in Bitterkeit, in Gefühlen, die sie haben gegenüber anderen Menschen. Und die Gefahr ist einfach, dass wir das erlauben, dieses Gefühl, wir erlauben es und es wächst in uns und es wird immer mehr. Und plötzlich wundern wir uns, warum wir nicht zufrieden sind in unserem Leben, weil diese Wurzel in uns gewachsen ist. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass du frei bist davon. Dass du sagst, hey, ihr habt es probiert, aber ihr hattet gerade keine Ressourcen oder Kraft, das ist okay. Und nicht so, hey, ihr kümmert euch nicht, ihr interessiert euch gar nicht für mich, ihr denkt gar nicht über mich nach und ne, dass ihr solche Dinge Leuten vorwerft. Ich glaube, dass es eigentlich ein Schlüssel ist für Zufriedenheit, dass man Dinge einfach nicht Leuten übel nimmt, dass man weiß, dass Gott trotzdem einen Plan hat. Josef im Gefängnis zum Beispiel. Ne, er kommt raus nach 13 Jahren im Gefängnis und sieht seine Brüder. Und anstatt zu sagen, so hey, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, verschwindet, ich saß 13 Jahre im Gefängnis wegen euch. Er hatte einen ganz anderen Geist in sich und hat gesagt, hey, in einer der letzten Verse steht, was der Feind für schlecht wollte, hat Gott zum Guten gedreht. Und er hat seine Brüder umarmt und hat ihnen das gegeben in dieser Not, das Essen. Und er war plötzlich in der Position, von der er damals geträumt hat, wo alle ihn ausgelacht haben. Und das zeigt mir so viel von seinem Herzen, dass er keine Bitterkeit hatte, sondern gesehen hat, dass Gott trotzdem einen Plan hat für sein Leben. Und ich will das auch. Ich möchte davon lernen. Ich glaube, dass Jesus dich freisetzen möchte heute Morgen. Vielleicht von diesem Gefängnis der Bitterkeit. Er will, dass du frei bist. Okay, Nummer 3. Könnt ihr noch? Ja, sehr gut. Okay. Nummer 3. Du sollst dankbar in jeder Lebensphase sein. Du sollst dankbar in jeder Lebensphase sein. Also, du sollst daran denken, dich zu freuen. Du sollst keine Bitterkeit haben. Du sollst dankbar in jeder Lebensphase sein. Vers 10. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Wieder um mich sorgt. Ich habe mal nachgeguckt, das Wort wieder im Griechischen bedeutet, dass eure Sorgen wieder auferweckt sind für mich. Oder aufgeblüht sind, ist noch ein besseres Wort. Und das zeigt mir, dass Paulus in Phasen gedacht hat, in Lebensphasen. Dass es wieder neu aufgeblüht ist, eure Sorge. Es gab eine Zeit, da war es schwer, dass ihr konntet mir nicht helfen, eure Umstände waren schwierig. Aber jetzt könnt ihr mir wieder helfen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass unser Leben in Phasen passiert. Es gibt Lebensphasen in deinem Leben. Es gibt genauso wie es Jahreszeiten gibt, auch Lebensphasen, die ganz ähnlich sind. Es gibt Frühling, es gibt Sommer, es gibt Herbst und es gibt Winter. Und die Skill ist, glaube ich, zu verstehen, dass wir dankbar sein sollen in jeder von diesen Phasen und eine Dankbarkeit und eine Zufriedenheit entwickeln sollen, egal in welcher Phase du gerade bist. Weil hier ist das Tolle, es ist nur eine Phase. Und auch wenn die Kids jetzt nicht schlafen und du todmüde bist, es ist nur eine Phase. Praise the Lord. Die dauert bis 18. Und dann kriegst du sie nicht mehr wach. Aber es ist nur eine Phase, dass wir in der zweiten Liga spielen. Nur eine Phase. Wir steigen wieder auf. Es gibt Phasen in deinem Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du verstehst, dass du zufrieden sein sollst, egal in welcher Lebensphase. Weil es nicht geprägt ist, unsere Zufriedenheit von Emotionen oder Umständen, sondern sie ist geprägt von unserer Beziehung zu Gott, der in jeder Lebensphase gleich ist. Gott ist immer da. Und Paulus fragt sich hier nicht, ey, die interessieren sich nicht mehr für mich, Gott interessiert, keiner interessiert sich mehr für mich, ich bin ganz allein im Gefängnis und das war's. Und, ne, er sitzt da mit Groll und wird immer bitterer und bitterer. Nein, er entscheidet sich zu sagen, Gott, du hast einen Plan. Und auch wenn ich es jetzt gerade nicht verstehe und gerade Winter ist in meinem Leben, weil ich hier angekettet in der Kälte sitze, glaube ich, dass diese Phase irgendwann vorbeigeht, weil du einen Plan hast. Und ich glaube, dass echte Zufriedenheit damit beginnt, dass du verstehst, dich in jeder Lebenslage zu freuen und dankbar zu sein. Paulus sagt, ich habe wenig oder viel, ist mir egal. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ob ich viel Frucht bringe oder ob Gott dich gerade in einer Season hat, wo er dich vielleicht trimmt, wo er vielleicht an deinem Charakter arbeitet. Freunde, beides ist Wachstum. Beides ist Wachstum. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass der Schlüssel zur Zufriedenheit ist, dass du dankbar bist in jeder Lebensphase. Auch wenn vielleicht deine Umstände was anderes sagen. Ich frage mich manchmal echt, ob wirklich mehr zu haben Menschen wirklich glücklicher macht oder ob es einen nur noch hungriger macht. Frage ich mich manchmal, wirklich. Und ich glaube, wenn du den Winter überleben willst, dann ist es wichtig zu wissen, es kommt ein Frühling. Es kommt ein Frühling. Und wie überstehen wir solche Phasen vielleicht, wo es vielleicht kalt ist und dunkel? Das ist das Gebot Nummer 4. Du sollst ein Geheimversteck haben. Sag mal Geheimversteck. Okay, ich muss nur wissen, ob ihr noch da seid, weil ich das nicht so gut sehe, weil die Scheinwerfer mir so ins Gesicht leuchten. Ihr seid noch da. Paulus ist der Hammer. Er sagt, hey, vielen Dank, dass ihr euch wieder für mich sorgt. Danke für das Geschenk oder für diese finanzielle Unterstützung. Ich hab's bekommen, aber wisst ihr was? Ich brauche das eigentlich gar nicht. Und denkst du, hä? Und zwar sagt er hier in Vers 11, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Hä? Paulus, was ist denn hier los? Er sagt in Vers 10, Hammer, ich freue mich total im Herrn, dass ihr euch endlich wieder, dass ihr Zeit gefunden habt, euch um mich zu kümmern. Vers 11, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Also Paulus ist Hammer in Theologie, ne? Aber in Dankeskarten, glatte 6, würde ich sagen. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Hier ist ein kleiner Tipp. Wenn du irgendwo eingeladen bist zum Essen, ne, zum ersten Mal, und du kennst die Leute nicht oder du kennst die Kochkünste nicht der Leute, wo du hingehst. Ich gebe euch einen Tipp. Das ist ein Geheimtipp. Voressen. Ess vor. Weißt du warum? Egal, was dann passiert, es ist nicht so schlimm, weil du hast vorgegessen. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, wo Menschen voressen. Dass du in den Gottesdienst kommst und du hast dich schon ernährt. Dass du nicht leer hier reinkommst und sagst, boah, ich bin total im Reservebereich. Dass du hier reinkommst und sagst, ich hatte heute Morgen schon eine richtig geile Zeit mit Gott. Preis den Herrn, let's worship. Dass wir voressen, dass du lernst, dich selber zu füllen mit geistlichen Dingen. Dass du selber voll bist und einfach dieses Skill lernst in deinem Leben, dich zu füllen und nicht komplett leer hier bist, sondern dass du voll bist und dass hier nur noch ein Überfluss ist von dem, was du unter der Woche schon machst. Hey, einfach sonntags in den Gottesdienst zu kommen, verändert nicht dein Leben. Dein Leben mit Jesus ist jeden Tag eine Entscheidung, die du jeden Tag triffst. Und aus diesem Überfluss treffen wir uns hier und wir feiern heute Morgen eigentlich nur das, was unter der Woche passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, vorzuessen und dass du Geheimverstecke hast. Dass gerade in Zeiten, wo es schwieriger wird, du sagen kannst, hey, ich habe hier ein paar Bibelverse, die ziehe ich raus aus meinem Geheimversteck und die geben mir Nahrung. Ich kann alles durch den, der mir Stärke gibt. Wisst ihr, wie oft ich mir diesen Satz schon selber gesagt habe? In Situationen, wo ich dachte, boah, ich habe nicht, was benötigt ist, um diesen nächsten Step zu gehen. Und ich habe mir selber gesagt, hey, ich kann alles durch den, der mir Stärke gibt. Ich kann alles durch den, der mir Stärke gibt. Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Ich habe nicht, was benötigt ist, aber Jesus hat es. Weißt du, was das mit einem macht? Das ist wie so eine Energiebooster, wie so ein Proteinriegel. Und deswegen brauchen wir Geheimverstecke. Kennst du, in deinem Haus hast du manchmal auch Geheimverstecke für Schokolade oder so, ne? Ich glaube, wir sollten auch geistliche Geheimverstecke haben. Ein Song, der plötzlich in deinem Herzen hervorsprudelt und du sitzt im Gefängnis und denkst, wow, und plötzlich fängst du an zu singen und sagst, ja, ich lobe dich, mein Herz preist den Herrn, oh, my soul sings. Und du fängst an zu singen und zu sagen, wow, wen der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind. Und plötzlich fängst du an, dich zu nähren mit geistlichen Dingen und merkst, wow, wie dein Spirit sich verändert, dein Geist. Und plötzlich bist du zwar in einer Umgebung, die aussieht wie Winter, aber in deinem Herzen brennt es. Und das ist so wichtig, finde ich, dass wir das verstehen, dass wir Geheimverstecke haben. Oh Mann, ich bete, dass das in unserer Kirche so ist. Es ist nett, danke für das Geschenk, aber ich brauche es nicht. Ha, dreh ich mal zum Nachbarn und sag, es ist nett, aber ich brauche es nicht. Es ist schön, wertgeschätzt zu werden, aber ich brauche keine Wertschätzung, um Jesus zu dienen. Es fühlt sich schön an, es ist nett, aber ich brauche diese Wertschätzung nicht, wenn ich Jesus nachfolge oder ihm dienen möchte. Ich habe eigene Reserven. Ich habe eigene Geheimverstecke, wo ich rangehe, um mir Kraft und Energie rauszuziehen. Und es ist so wichtig, dass wir das einfach lernen, glaube ich. Okay, könnt ihr noch? Alright, 5. Du sollst nicht die Versorgung mit der Quelle verwechseln. Die Versorgung mit der Quelle verwechseln. Als die Israeliten auf dem Berg waren, unten waren, und Mose war auf dem Berg, um die 10 Gebote zu empfangen, haben die Israeliten angefangen, die Versorgung, den Segen, den Gott ihnen schenkt, Gold und so, zu verwechseln mit der Quelle. Und haben angefangen, die Versorgung anzubeten, ein goldenes Kalb gebaut. Und haben vergessen, wer ihm eigentlich diesen Segen gegeben hat. Und ich glaube, in unserem Leben ist es total oft so, dass wir die Dinge, die Gott uns schickt, mit dem verwechseln, von wem diese Dinge kommen. Und wir verwechseln die Versorgung mit der Quelle. Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn. Im Herrn. Danke für dieses Geschenk. Aber ihr habt mir nicht dieses Geschenk gegeben, sondern Gott hat mir dieses Geschenk gegeben. Ihr habt es nur zu mir gebracht. Weil Gott ist mein Versorger. Er ist die Quelle und er benutzt uns manchmal, um Dinge zu segnen. Aber es geht dabei nicht um uns, sondern es geht um die Quelle. Dass Gott der Versorger ist. Es ist so wichtig zu verstehen. Und er möchte diese Leute in Philippa daran erinnern, dass es nicht das Geschenk ist, in dem er sich freut, sondern in Gott, der das möglich gemacht hat, dass ihr ihm das Geschenk gibt. Versteht ihr das? Ja. Ist das ja nicht, okay, hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ihr seid fitte Leute. Das heißt, egal wie Gott dich segnet in deiner Lebensphase, in deinen verschiedenen Lebensphasen, es ist immer eine Hand, die mit im Spiel ist, die dich segnet. Weil Gott unser Versorger ist und es ist seine Hand dahinter. Und ich glaube, das Geheimnis für Zufriedenheit ist, dass wir verstehen, dass Gott derjenige ist, der hinter Dingen steht. Und manchmal sind wir so ein bisschen in der Spannung, glaube ich, in unserem Leben, dass wir von einem Ding, dass wir von manchen Dingen ganz viel haben und von manchen Dingen haben wir ganz wenig. Und wichtig ist zu verstehen, dass Gott hinter beiden ist. Manchmal hast du viel Geld, aber wenig Zeit. Manchmal hast du viel Frieden, aber vielleicht nicht so eine gute Gesundheit. Manchmal hast du eine Hammerkarriere, aber vielleicht keine so gute Beziehung zu anderen Leuten. Und ich glaube, Gott ist hinter beiden. Und er ist derjenige, der uns versorgt und der uns mehr geben möchte in Bereichen. Und es ist so wichtig, dass wir ihn verstehen. Beides kommt aus seiner Hand. Er ist die Quelle. Die Lautsprecher hier sind nicht der Prediger. Die sehen Hammer aus und machen Hammer-Sound, aber die sind nicht der Prediger. Und wenn Gott heute zu dir redet und dein Leben verändert, dann hat das auch nichts mit mir zu tun. Sondern es ist Gott, der uns benutzt, Dinge benutzt, Menschen benutzt, um in dein Herz zu reden. aber es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin eher nur wie so ein Strohhalm, der das, was Gott macht, euch hinhält und sagt, hey, trink es, zieh dran. Und das, was ich machen muss, ich muss aufpassen, dass ich nicht vermassel. Das ist meine einzige. Wisst ihr, wie viel Druck das von mir nimmt? Dass ich weiß, dass es Gott ist eigentlich, der zu euch redet und der in euer Leben hineinspricht und nicht ich. Ich bin nur der Strohhalm, der das hinhält und sagt, okay, trink mal ein bisschen. Dreh ich mal zum Nachbarn und sag, zieh dran. Trink es aus. Mehr nicht. Und es ist Gott, der unsere Quelle ist. Gott ist meine Quelle. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, glaube ich. Dass Gott schenkt dir vielleicht ein neues Auto und es ist Hammer. Preis den Herrn dafür. Aber vertausch nicht die Ledersitze mit Gott. Gott schenkt dir vielleicht eine Hammerfrau oder einen Hammermann und preis den Herrn dafür. Aber diese Frau ist nicht Gott. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn es darum geht, zufrieden zu sein, dass wir wissen, wer die Quelle ist von unseren Dingen. Die Quelle von den Sachen, womit Gott dich vielleicht segnet in deinem Leben. Er ist die Quelle. Und wir sind einfach Leute, die Sachen weitergeben dürfen, die Leuten helfen dürfen, aus dieser Quelle zu trinken. Aber wir sind nicht die Quelle. Und deswegen ist Jesus derjenige, der Menschen verändert. Nicht unser Worship, nicht unsere Predigt, nicht unser, keine Ahnung, sondern Jesus verändert Menschen. Er ist das Getränk und wir sind nur der Strohhalm. Ist ein cooles Bild, ne? Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Lass uns mal zusammen sagen, Gott ist meine Quelle. Gott ist meine Quelle. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Er ist meine Quelle. Und Paulus sagt, ich kenne beides. Ich habe viel und wenig. Ich habe beides erlebt. Ich hatte ganz viel, ich hatte ganz wenig. Gott ist meine Quelle. So, so wichtig. Okay, Nummer 6. Du sollst nicht deine Enttäuschungen verharmlosen. Paulus ist im Gefängnis gerade. Stellt euch das vor, im Gefängnis. Er wollte Kirchen gründen, predigen. Er sitzt im Knast, angekettet an eine Wand. Ich glaube, er war enttäuscht. Und ich glaube sogar, dass beides möglich ist. Du kannst zufrieden sein und enttäuscht sein. Ich glaube, Paulus war enttäuscht, dass er nicht schneller vielleicht den Prozess hatte. Er war unschuldig im Gefängnis und er wollte einen Prozess haben, um wieder rauszukommen. Aber er hat diese Enttäuschung nicht zugelassen, seine Gefühle zu beeinflussen, sondern hat gesagt, okay, ich bin enttäuscht darüber, aber ich lasse es nicht zu, dass es meine Zufriedenheit und meine Emotionen verändert. Denn er sagt, ich kenne beides, viel und wenig. Ich habe gelernt, mit beidem zufrieden zu sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das verstehen, dass es nicht darum geht, enttäuscht zu sein, sondern es geht darum, wie wir mit der Enttäuschung umgehen. Jemand hat mal gesagt, in unserem Leben geht es darum, dass 10%, was uns passiert, und 90%, wie wir damit umgehen, was uns passiert. Und nicht andersrum. Und es ist so wichtig, glaube ich, dass wir lernen, mit Dingen umzugehen, auf eine Art und Weise, die unsere Zufriedenheit, unser Gefühl, dass Gott immer noch die Quelle ist, nicht beeinflusst. Okay, deswegen ist es egal, ob wir einen kleinen Job haben, großen Job, kleines Büro, großes Büro, kleines Gehalt, großes Gehalt. Ich bin zufrieden. Egal, in welcher Lebenssituation ich gerade bin, ich bin zufrieden. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst in deinem Herzen. Damit du frei bist. Frei bist von Vergleichen, frei bist von dem Gefühl, performen zu müssen, um andere zu beeindrucken. Frei bist davon, zu sagen, boah, Gott, hätte ich nur das, dann wäre das. Und dass du sagst, Gott, danke für das, was ich habe. Ich bin zufrieden. Und ich glaube, wenn du das verstehst, ne, es löst so eine unglaubliche Reife in dir aus und es bringt dich näher an Jesus. Wie macht man das? Die letzten 4 Schritte kommen alle zusammen. Die Band kann gerne wieder zurückkommen. Die letzten 4 sagen wir zusammen. Okay, du sollst, jetzt wird es praktisch, erkennen, loslassen, empfangen und bleiben. Erkennen, loslassen, empfangen und bleiben. Das sind die 4 Steps zu einem zufriedenen Leben. Vers 19 sagt Paulus, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Alles geben, was ihr braucht. Alles geben, was ihr braucht. Denkt mal darüber nach. Alles geben, was ihr braucht. Alles. Wenn du lernst, zufrieden zu sein, dankbar zu sein, dass Gott deine Quelle ist, dann wird dir Gott alles geben, was du brauchst. Ich finde das der Wahnsinn. Und das ist, finde ich, das Geheimnis von echter Zufriedenheit, dass wir erkennen den Segen, den Gott uns schenkt. Dass wir erkennen, dass er die Quelle ist, dass er Dinge in deinem Leben gibt und wegnimmt. Dass er derjenige ist, der einen genialen Plan hat. Wenn du das erkennst, dann ist es schon mal ein Riesenschritt. Andreas, Speisung der 5000. Gott, ich habe hier nur zwei Brote, fünf Fische, andersrum, ne? Fünf Fische, zwei Brote. Wie sollen wir damit 5000 Menschen füttern? Ironisch, oder? Weil Johannes sagt über Jesus, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Das heißt, Johannes steht vor dem Brot des Lebens und sagt, hey, ich habe hier nur ein paar Brote, wie soll das reichen? Er hat nicht erkannt, dass Gott die Quelle ist der Versorgung und dass er uns alles gegeben hat. Wir sind manchmal blind zu den guten Dingen, glaube ich, die Gott in unserem Leben alles macht. Deswegen lerne, dich daran zu erinnern, was Gott alles in deinem Leben schon getan hat. Erkenne es und dann dann loslassen. Zweites, loslassen. Lass los von Erwartungen von anderen, lass los von Vergleichen, lass los von Sorgen und von Zorn, von Ärger, von Bitterkeit, lass los. Und sag, Jesus, ich will nicht denken, die kümmern sich nicht um mich, die interessieren sich nicht für mich, sondern ich will denken, hey, sie haben es versucht, aber sie hatten keine Zeit. Lass los davon. Wisst ihr, das Problem mit Bitterkeit ist, du bist der Einzige, der verliert. Die andere Person ist vielleicht schon wieder ganz woanders. Hat es gar nicht mehr dran gedacht. Und in deinem Herzen ist es immer noch und es wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und es wird immer schwerer rauszureißen. Und ich glaube, dass manche von euch heute hier sind und heute ist ein Tag für euch, wo ihr loslassen müsst in dem Bereich von Bitterkeit und Groll und Zorn gegenüber anderen Menschen, die vielleicht negativ zu euch waren oder euch verletzt haben. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir frei sind. Und dann können wir empfangen. Ich weiß nicht warum, aber wir tun uns so schwer damit, was zu empfangen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Menschen ungern etwas empfangen. Aber ich glaube, es ist so wichtig für unsere Beziehung mit Gott, dass wir eine Haltung haben, wo wir empfangen von ihm. Wo du sagst, Gott, ich möchte von dir Neues empfangen. Ich glaube, dass manchmal unsere Beziehungen oder auch unsere Ehen darunter leiden, weil wir nicht wirklich kommunizieren, was wir wirklich brauchen. Weil Empfangen nicht wirklich als guter Charakterzug vielleicht in unserer Gesellschaft gesehen wird. Aber ich glaube, dass Paulus uns hier beibringt, dass er sagt, hey, danke für dieses Geschenk, ich weiß es zu schätzen, aber ich brauche das nicht wirklich, weil ich habe schon alles empfangen von Gott, was ich brauche, um zufrieden zu sein. Ich bin schon frei. Auch wenn ich hier im Gefängnis sitze und Hunger habe und mir kalt ist, ich bin schon frei. Ich bin frei in meinem Herzen, ich bin frei in meinen Emotionen, ich bin frei in meiner Beziehung mit Gott. Mir ist egal, was mit mir passiert heute oder nächste Woche, ich bin frei. Wow. Das zu sagen in seiner Lebenssituation und dann zu schreiben und mein Gott wird euch aus seinem Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Er wusste nicht, was mit ihm passiert. Er wusste nicht, ob er nur noch einen Tag, eine Woche oder einen Monat zu leben hat. Und er sagt, Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Hammer. Und wenn du das verstehst, dann gehst du in den Schritt 4 und dann bleibst du fest verbunden mit Jesus und sagst so, hey, ich bin frei. Ich bin frei von den Erwartungen von anderen und ich komme zu Gott heute, der mir alles gegeben hat, der mir alles gibt, was ich brauche. Ich bin zwar in meiner Gefängniszelle, aber ich bin frei, weil es nicht um meine Umstände geht oder meine Lebensphasen, es geht um Jesus. Und Jesus setzt dich frei. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Unsere größte Not ist Freiheit und der Schlüssel ist Zufriedenheit. Freiheit ist das Ziel, Zufriedenheit ist der Schlüssel. Deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, sei frei. Sei frei in Jesu Namen. Sei frei. Sei frei. Sei frei. Ich glaube, das ist ein prophetisches Wort für manche von euch, frei zu sein. Gott möchte, dass du frei bist. Sei frei. Lass dich von Jesus befreien. Sei frei. Ich glaube, dass Gott uns frei machen möchte. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht um Performance geht oder nicht darum, um Leute zu beeindrucken. Und ich habe oft danach gelebt und sage, hey, wenn ich das jetzt mache, dann bekomme ich da Anerkennung und deswegen wird das dann gut werden. Und zu sagen, Gott, alles, was ich brauche, bist du. Und ich möchte frei sein. Ich möchte frei sein in meinem Herzen von Erwartungen von anderen. Ich möchte frei sein von Vergleichen, von Dingen, wo ich mich schlecht fühle, weil ich etwas nicht habe oder in dem Bereich viel habe und in dem Bereich wenig. Ich möchte zufrieden sein, egal in welcher Lebenssituation. Hey, wenn du das schaffst in deinem Leben, ich glaube, dann kommst du in eine Phase und in eine Reife deines Christseins, die weit über dem ist, wo du jetzt gerade bist, glaube ich. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen Freiheit ausschütten möchte über uns. Ich glaube, dass sein Herz dafür brennt, dass wir frei sind. Dass wir verstehen, dass er genug ist für uns. dass er alles ist, wonach unser Herz sich sehnt. Und dass er Zufriedenheit in uns hineinlegt, egal was deine Lebenssituation ist. Und ich möchte heute Morgen einfach Gott Raum geben, Zufriedenheit und Freiheit einfach in diesem Raum auszuschütten und in dein Leben hineinzugießen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Das Problem ist halt, wenn man performt oder denkt, hey, ich muss den beeindrucken und das machen, damit ich dann anerkannt werde. Das Problem ist, dass es diese Identität so schnell verloren geht mit einem kleinen Fehler. Und so schnell ist es weg. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist, um dir zu sagen, so, dass er dich gerne freisetzen möchte. Frei von Erwartungen, frei von vielleicht Bitterkeit, frei von Gefühlen, die dein Leben beeinflussen, dass du ein Leben lebst, wo du sagst, ich bin zufrieden. Egal, ob es dir gerade gut geht oder schlecht geht. Egal, ob du im Sommer bist oder im Winter, dass du sagst, mein Gott wird mir aus seinem Reichtum alles geben, was ich brauche. Und wenn du das beten kannst, ne, egal in welcher Lebensphase, dann glaube ich, dass Gott kommt, dass er Freiheit schenkt. Vielleicht können wir unsere Augen schließen, unsere Hände vor unseren Körper halten, in einer Haltung etwas zu empfangen. Auch wenn es gegen unsere Natur geht, ich glaube, dass Gott dich segnen möchte heute. Ich glaube, er möchte etwas in dein Leben hineingießen. Und Jesus, wir kommen zu dir heute und wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Ich bete, dass wir lernen, zufrieden zu sein in jedem Lebensbereich. Vater, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du uns frei machst, Jesus, von Erwartungen. Mach uns frei von einer falschen Identität vielleicht, die wir an Leute, Umstände, an Status gewickelt haben. Und dass wir verstehen, dass der größte Status, den wir haben können, nicht, keine Ahnung, irgendwas ist, sondern frei, frei, der Status frei. Wir wollen frei sein, frei von dem Bedürfnis, uns beweisen zu müssen, frei von Vergleich, Jesus. Wir wollen ein Leben leben, was zufrieden ist. Und ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du hineinwehst in Situationen, dass du uns frei machst, Jesus. Wir beten für Freiheit, Vater, Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das steht in Gottes Wort, das ist eine Verheißung. Ein anderes Wort steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich spreche dich frei heute Morgen. Ich spreche dich frei von Erwartungen. Ich spreche dich frei von Zielen, die du dir selber gesetzt hast, die unerreichbar sind, die nur Druck aufbauen. Ich setze dich frei und ich bete, dass Gott kommt und in deinem Herzen das versiegelt. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir auch, dass du heute Morgen hier bist, ja, dass du Menschen nach Hause rufst. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus. Herr, ich möchte dir sagen, dass Gott dich liebt und dass er einen genialen Plan hat für dein Leben. Vielleicht bist du weggelaufen und hast woanders nach Dingen gesucht, die dir Erfüllung bringen, aber du hast es nicht gefunden. Gott ist heute Morgen hier und er möchte dir begegnen. Und jetzt möchte ich, dass wir die Augen einfach schließen zusammen, dass wir einen privaten Moment schaffen. Ich möchte dich fragen, dich persönlich, ob du heute eine Entscheidung treffen möchtest, Jesus einzuladen in dein Leben. Und nur ich und mein Team, wir schauen, weil wir gemeinsam mit dir beten wollen, um diesen Schritt zu gehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Male, Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann signalisier das kurz mit einem Handzeichen, dass gerade in deinem Herzen was passiert. Und ich würde so gerne mit dir beten und diesen Schritt zusammen gehen. Deswegen, egal wo du bist, heb kurz deine Hand, dass ich sie sehe und dann beten wir zusammen. Dankeschön da rechts, danke, voll Hammer. Besser, ihr könnt die Hand gerne wieder runternehmen, dankeschön. Auch du, danke, Gottes Segen. Noch jemand, der diesen Schritt gehen möchte heute Morgen? Danke. Hammer, dankeschön. Lass uns gemeinsam beten einfach und Jesus einladen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Herr. Dank dir, dass du die Schuld auf dich genommen hast, dass wir frei sein dürfen, frei von Schuld. Und Jesus, wir beten heute Morgen, dass du in unser Leben kommst, Herr. Wir beten, dass du alles neu machst. Wir beten, dass du von diesem Tag an der Herr und der Retter unseres Lebens bist. Wir wollen dir nachfolgen, du bist unser König, du bist der gute Vater und du bist derjenige, der uns Bestätigung und Identität schenkt, Jesus. Und wir machen eine Entscheidung heute Morgen, wollen dich anbeten und dir die Ehre geben für das, was du tust in unserer Mitte heute. Und alle sagen, Amen. Komm und lass uns gemeinsam singen.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.